Ihr hört ja, ranzige belgische.
Achso, es geht schon los.
Ja, natürlich.
Fang nochmal an, komm.
Ihr hört ranzige belgische Fritten. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei, live aus New York. Nee, Quatsch, nicht live aus New York. Ja, Erik, hallo.
Live aus Benstown, hallo.
Benstown, das ist quasi um die Ecke bei New York, ne?
Nein, hier im schönen Baden-Württemberg, die Hauptstadt.
Und gleich daneben, der Alex. Hallo, Alex.
Hallo, auch Hauptstadt Nordrhein-Westfalen.
Erstligastadt aus Düsseldorf.
Mal gucken, wie lange noch.
Läuft anscheinend. Wir haben wieder mal drei Serien rausgesucht. Anne-Marie ist noch im Urlaub. Die kann sich also nicht beschweren, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Eine Serie, die, ich glaube, im Vorspann irgendwas auch von Netflix ist. Netflix hatte ihre Finger oder seine Finger auch mit drin. Läuft aber bei Arte, ist eine Miniserie. Es war noch einmal. Und dann zwei Netflix-Serien, 13 Gebote und einmal Criminal Deutschland. Zuvor, ich habe eine Kleinigkeit. Erik, du warst doch, wenn ich mich recht entsinne, du kannst mich aber gerne auch eines Besseren belehren, von der Serie The End of the Fucking World.
Da gibt es eine zweite Staffel.
Genau, die kommt jetzt, da ist der Termin quasi fix am 4. November diesen Jahres, kommt der auf Channel 4. Nun weiß ich aber nicht, ob das direkt dann auch bei uns damit angespült wird oder ob es ein bisschen dauert. Vielleicht dauert es auch ein, zwei Tage. Aber zumindest ab 4. November kann man das auf Channel 4, wenn man britisches Fernsehen irgendwo empfängt, dann gucken.
Das kann ich. Das geht auch ganz leicht. Also wer eine Astra-Schüssel hat, der kann sich da einen zweiten LMB oder einfach mal ein bisschen drehen auf 28,2 Grad statt auf 19,2, wo der normale Astra ist. 28,2 kann man mit demselben Receiver empfangen. Ist der Astra, der auf den englischen Kontinent ausgerichtet ist. Den kriegt man bei uns auch. Und da gibt es die ganzen BBCs und Channel 4 und ITV und was nicht alles. Ist echt geil.
Du hast doch irgendwie so einen Split-Dingsbums, oder?
Genau, ich habe mit so einem Mehrfach-LMB. Gibt es bei eBay, kann man sich da so ein Ding kaufen. Da sind gleich die LMBs so drauf. Die Schiene braucht man dann nur vorne draufbauen auf die Satzschüssel und dann hat man die automatisch dann alle. Braucht man nichts mehr einrichten. Muss man nur noch so einmal die Richtung und dann passt.
Ja, perfekt.
Kann ich empfehlen. Ich habe auch noch ein paar News, falls es jetzt bei deinen News war.
Ja, nee, war tatsächlich Staffel. Alles schon. Das war einmal schon quasi durch.
Ich bin ja großer Fan von Rick and Morty und da gab es ja jetzt, nachdem jetzt die drei Staffeln bei Adult Swim raus waren und das so einen ziemlichen Wirbel ausgelöst hat in der Szene und auch so einen Kultcharakter bekommen hat und so, dass sich das rumgesprochen hat, dass es irgendwie cool ist und dass sehr, sehr viele Leute geschaut haben, gab es ja dann so Ideen, wie setzt man das fort? Es gab ja mal so dieses Jahr irgendwie ein Anbieter kauft das und macht da irgendwie 100 Folgen auf einmal. Aber jetzt ist so, jetzt kommt tatsächlich erstmal eine normale Staffel. Das wird die vierte Staffel, gibt es einen Trailer dazu, ist sehr, sehr lustig. Kann man angucken. Gibt es auf YouTube. Und die Staffel fängt dann demnächst irgendwann an. Ist noch ein bisschen hin, glaube ich. Was aber nicht lange hin ist, sondern was jetzt gleich demnächst passiert, ist die neue Staffel von Mr. Robot. Die finale Staffel. Die wird in den USA ausgestrahlt und die kann man in Deutschland auf Google, hier, wie heißt der Dienst? Google Play Store. Im Google Play Store kann man die kaufen. Beim letzten Mal war es ja so, dass Amazon relativ zeitnah, ich glaube einen Tag nach US-Ausstrahlung, haben sie die im Original auch auf Amazon Prime gehabt. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Da gab es auch jemanden aus meiner Filterblase, der bei Amazon gefragt hat, hier so, hey, macht ihr das wieder? Und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Gab da irgendwie Probleme mit den Rechten. Und da wird es das leider nicht geben diesmal. Und die haben dann geantwortet, dass es wohl im Frühjahr 2020 dann bei Amazon Prime zu sehen sein wird. Also wer Mr. Robot die finale Staffel zeitnah sehen möchte, muss sich da im Google Play Store die Folgen kaufen.
Da gibt es keinen dann, so einen Flatrate, ne, bei Google Play Store. Das ist immer also wie iTunes quasi bezahlen.
Ja, Season Pass, ich glaube da, na gut, da kann man bestimmt wie bei Amazon auch so eine ganze Staffel kaufen, schätze ich mal. Da hatte ich ja damals auch Good Place gekauft bei Amazon und so. So wird es bestimmt auch bei im Google Play Store sein. Aber es ist jetzt ein bisschen Halbwissen, also vielleicht weiß es ja jemand von den Hörern mehr und kann da was schreiben. Ein was noch, was mir äußerst angenehm aufgefallen ist, ich habe mir durch diese Werbekampagne für die neue Staffel von Jerks, die by the way absolut großartig ist, wieder, kann ich nur empfehlen, eine der besten deutschen Serien, hat ja auch jetzt den Comedy-Preis für die beste Comedy-Serie bekommen. Da hatte ich mir die Plattform Join geholt. Ich wusste erst gar nicht so recht, was das ist, weil das klingt irgendwie so wie Joyce. Da gab es auch mal so ein Fernsehen, glaube ich, oder sowas. Join, und hatte ich runtergeladen, dachte ich, mal gucken, was das ist und wie das funktioniert. Und ich habe schon damit gerechnet, wie bei dieser RTL Now-Plattform, wo die Annemarie uns mal so eine Serie aufgedrückt hatte, wo man sich da übelst registrieren musste und dann ständig Werbung und hast du nicht gesehen und da nochmal und verlängern und rechtzeitig kündigen, damit man nichts bezahlt und den ganzen Scheiß. Ey, Join, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal getestet?
Nee, sagt mir gar nichts.
Nee. Ey, absolut easy peasy. Du holst dir das, funktioniert auf jedem Endgerät. Ich kann das hier auf dem Amazon Fire TV Stick, gibt's das, auf dem Apple TV, auf dem iPhone, iPad, überall gibt's das. Du brauchst dich nicht anmelden, du kannst sofort losgucken. Das Einzige, was ich denen aber auch zugestehe, ist, dass bevor das losgeht, kommt halt ein kleiner Werbeclip. Bei mir war es halt immer so ein irgendwie Magenta irgendwas Werbeclip oder Glasfaser, keine Ahnung. Damit kann man ja leben, ne? Und ey, das haut mich um. Also auch die Auswahl ist echt gut. Du kannst teilweise auch Sachen, die im Fernsehen kommen, auf Pro7 Sat1, also das ist die Mediathek von der Pro7 Sat1 Gruppe, da kannst du Sachen schon im Voraus gucken, die jetzt auf den Sendern laufen. Also ich bin ja sowas von angenehm überrascht. Also sowas von einem privaten Anbieter, das hätte ich nicht gedacht. Echt gut. Und auch viel exklusiven Content. Da sind exklusive Serien wie Jerks zum Beispiel. Lief ja noch nicht im Fernsehen. Da ist auch noch so eine andere Serie, wo sie immer Werbung dafür machen. Die ist auch dort verfügbar. Wie gesagt, ein Werbeclip am Anfang und bei längeren Serienfolgen, da ist dann teilweise in der Mitte nochmal ein kurzer Clip drin. Aber halt von denen, jetzt nicht so ein Werbeblock wie im Fernsehen. Also absolut empfehlenswert. Join. Holt euch das mal.
Ich habe gerade mal geguckt. Also war früher anscheinend mal kostenpflichtig. Also so, das ist ja von ProSieben. Kostet nicht. Gesagt, das hat eins und tralala.
Kostet nichts, du musst dich aber nicht anmelden.
Ja, genau. Ja. Ist jetzt kostenlos
geht
geworden.
In jedem Browser, auf jedem Endgerät, absolut, hey, so muss es sein. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht da die anderen Sender das Potenzial erkennen und sagen, hey, komm, wir geben unser Inhalt da auch mit rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache es gerade im Browser nebenbei auf, da läuft zum Beispiel hier die neue Serie, die auf dem Sat1 läuft, FBI, wo ich auch schon immer mal reinschauen wollte. Dann natürlich hier die Sendungen, die eigenproduzierten Voice of Germany, Late Night Berlin und sowas. Aber auch eben, hier ist die Sendung, die ich meinte, die exklusive Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind. Irgendwie so eine exklusive Serie, die noch nicht im Fernsehen. Ja, für euch vielleicht interessant hier die Serie 23 Morde. Das ist so, ja, mit so BKA-Ermittlungen, Mordfälle und so. Na, guckt da mal rein. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also hat mich so umgehauen. Und du kannst auch Live-TV gucken, genau. Live-Fernsehen. Du brauchst nicht mehr irgendwelche anderen Plattformen, wenn du jetzt Pro7 Sat1 irgendwas gucken willst. Kannst da gleich über die App schauen.
Ich sehe gerade, also 6, D-Max, Kabel, Gold. Also
das komplette, gerade für dich, du hast ja kein reguläres Fernsehen mehr.
Genau. Na gut, ich gucke trotzdem mal wahrscheinlich wenig davon, aber trotzdem gut, wenn man mal was gucken will, dann kann man da wesentlich hingucken.
Ja, klar.
Klingt.
Also, und ich finde es auch echt schlecht. Gut gemacht, so von wie es programmiert ist. Es ist schnell, es ist übersichtlich und also da, wenn ich da dran denke, an diese komische RTL Now-Plattform, wo wir uns da durchgehangelt haben.
Ja, die
für
war.
Für diese Serie da.
Optimal. Ja.
Okay, genug empfohlen, dann ich frage beim nächsten Mal, ob ihr mittlerweile mal reingeschaut habt oder vielleicht was gesehen
habt. Hab's schon geladen, Erik. Also wirklich, das ist schon sehr.
Ach hier, die Orville hier mit dieser Star Trek, diese Star Trek-Verballhornung ein bisschen.
Young Sheldon ist auch dabei, sehe ich gerade. Wer da weiter mal gucken will. Switch. Aber du kannst nicht wählen zwischen deutsch und englischer Tonspur, ne? Oder das habe ich jetzt nicht ausprobiert?
Das kommt glaube ich, auf die Serie an.
Okay.
Kommt glaube ich, auf die Serie an.
Oh ja, werden wir gucken, wieder ein bisschen durchgucken.
Ja, genau. Also passt eigentlich. Ich glaube, was auch nicht geht, wenn ich mich recht erinnere, dass man die runterlädt aufs Gerät. Das hatte ich, glaube ich. Aber die haben das schon ein paar Mal ein Update gemacht. Vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht gibt es das auch sogar schon. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, war das noch nicht so, dass man sich das für Offline-Nutzung dann runterlädt.
Na gut.
So, das waren meine Empfehlungen in dem News-Bereich.
Eine Mediathek, die ich sehr gerne ansteuere, da wo viel...
Das war mir klar.
Was? guter Content da ist.
Fünfstündige Geschichtsdokus, wo sie irgendwelche Knochen oder Tonscherben gefunden haben.
Nee. Die haben auch ganz gute andere Programme. Ist Arte, die Arte-Mediathek. Die ist auch gut aufbereitet, da kann man gut suchen, kann gut zurückgehen, kann alles Mögliche vor und zurück machen, kann es gucken und sehr angenehm. Und da bin ich irgendwie es ist schon etwas her, über eine kleine Miniserie gestolpert, die da heißt, es war noch einmal. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, kommt am Anfang so ein kleiner Hinweis, dass da irgendwie Netflix auch die Finger mit drin hat. Bei Netflix ist es nicht verfügbar, aber macht ja keinen Unterschied. Wie gesagt, ihr könnt es ganz kostenlos und frei in der Arte Mediathek gucken, ist eine kleine Arte Miniserie. Heißt, es sind 4 Folgen A, ich glaube, die waren so um die 45, 50 Minuten, also viel mehr war es tatsächlich nicht und nach 4 Episoden ist dann auch Schluss und dann ist es gut. Worum geht es? Es geht um, der Hauptcharakter, ich muss selber kurz aufmachen nochmal, der hieß Vincent. Vincent ist, wie soll man sagen, so ein irgendwie alleinerziehender Vater, was nicht ganz stimmt, der hat zumindest einen Sohn von einer Ex-Freundin. Und bekommt eines Tages, also lebt so den Traum eines Junggesellen, Partys, Koks und diverse Frauen irgendwie. Und eines Tages fährt er nachts nach Hause, weicht angeblich einem Hund aus, rammt eine Bushaltestelle und ist dann zu Hause.
Findest
und bekommt
du, muss ich jetzt sofort mal einhaken, ja. Findest du, dass der den Traum eines Junggesellen lebt?
Ja, weil am
das
Anfang
ist doch eigentlich nur die ganz kurze Szene, ja, die man sieht auf der Party, und dann erfährt man eigentlich relativ schnell, dass er eigentlich im totalen Liebeskummer ist, weil er eben kurz vorher seine Freundin sich von ihm getrennt hat.
Haben Junggesellen nicht immer Liebeskummer, also, egal wie.
Ist das so?
Du nicht, ich weiß. Nee, aber es ist halt so. Also ganz am Anfang so denkst du so, ah, hier, tolles
man,
alles.
Man denkt, ja genau,
alles,
so
alles,
kann man es vielleicht sagen.
Alles
also man
super.
Denkt, oh, alles super. Hm.
Und dann ist er zu Hause und kriegt irgendwie Post und dann kriegt er so ein Gespräch, wie es manchmal so ist, von Postboten oder Paketboten, so ein bisschen ein Gespräch ans Bein gebunden, wo er eigentlich auch keinen Bock hat und bekommt, wie sich herausstellt, ein Paket mehr, als er eigentlich irgendwie geordert hatte. Und darin ist eine einfache Box. Klingt jetzt nicht spannend. Und er macht die auf, guckt rein und sieht die Rückwand nicht und fängt an, dann durchzuklettern. Und plötzlich merkt er, nachdem er durchgeklettert ist, er ist quasi vier Monate in der Vergangenheit. Und
9.
Es waren 4, glaube ich.
9.
Naja,
genauso lange lebt doch ein Photon, wird doch gesagt.
Ja,
Mensch, du hast überhaupt nicht aufgepasst.
Dann waren es halt 9. Bei mir ist es schon weit schon her, du hab dich mal nicht so. Jedenfalls, er war an Zeitpunkt X, war er halt zurückgegangen. Und findet dann plötzlich in der Küche seine Freundin, die ihn da quasi verlassen hatte, also wo er dann getrauert hatte, und da wundert er sich, warum sie da ist, und dann kommt sie so ein bisschen ins Gespräch und die guckt ihn natürlich etwas komisch an, ne? Und er genießt den Tag in dem Moment nochmal und er will sie halt zurückbehalten. Und gleichzeitig geht aber auch der Erzählstrang in der Gegenwart weiter, und wie gesagt, er ist in dem Moment noch nicht, aber später betreut er quasi seinen Sohn, der ihn dann plötzlich wieder sucht und dann ihm vorwirft, dass er halt da plötzlich in so einer Kiste verschwindet und zeitlich gar nicht mehr da ist und dann irgendwie in irgendeiner quasi Pommesbude da die Zeit überbrücken muss. Und er versucht hat, also unser Vincent versucht hat, in beiden Erzählsträngen in der Gegenwart seinen Sohn zu besorgen, in der Vergangenheit seine Ex-Freundin wieder zu gewinnen. Und gleichzeitig hat er noch so einen schizophrenen Bruder und eine Ex-Frau, die es auch so ein bisschen auf sich hat. Aber es ist eine Mischung aus Drama und Liebesgeschichte, die an bei 4 Orten, also Bordeaux, Paris, London und Island spielt, die meiner Meinung nach verdammt gut erzählt ist. Es ist so eine typische französische Serie. Man merkt das so in der Art des Erzählens, wie die Dialoge geschrieben sind. Aber
dass die auch ständig in der Kiste landen.
Ja, das dazu, das ist beim französischen Film, muss das halt sein, ne? Warum auch immer, das ist so ein,
ja, das ist halt
ein Dreh- und Angelpunkt, deswegen es ist verdammt gut gemacht, es ist kurz, es ist griffig irgendwie, und ich mag halt Serien, wenn die halt so Miniserien so abgeschlossen sind. Man hätte da vielleicht auch einen zweistündigen Spielfilm draus machen können, wäre auch gegangen, hätte man hier und da ein bisschen geschnitten. Ich will ja zugeben, es gibt bestimmt manche Längen, die so ein wenig, sagen wir mal, so ausufern, also nicht ausufern, aber wo man sagt, hätte man sich sparen können. Ne? Aber mir waren die Charaktere allesamt sympathisch. Ich habe die Geschichte quasi da an 2 Abenden runtergezogen. Es ist super schön erzählt und man hat so eine Mischung, und das fand ich halt so genial, was ich so noch nicht hatte. Zeitreisen hat man die immer mal. Ne? Dann hast du immer dieses Zeitreisen, Paradox, was passiert, bla 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 bla, wenn du da irgendwas änderst. Und hier war es aber so, er hatte halt versucht, in der Vergangenheit, sag mal, wieder was gut zu machen, auf der einen Seite, oder die Ex-Frau für sich, also Ex-Freundin für sich zu gewinnen. Auf der anderen Seite aber auch hat man gemerkt, in der Gegenwart läuft die Zeit halt weiter. Ne? Also er hat dann Probleme, der arbeitet in so einem Zoogeschäft. Der Arbeitgeber ist dann so ein wenig angesäuselt sozusagen, weil er halt immer öfter mal nicht auftaucht. Er versucht irgendwelche Sachen zu verkaufen und man merkt, das Umfeld ist auch so ein wenig angespannt. Ne? Wie gesagt, da kommt der Bruder noch dazu, der ihn dann auch immer mal seltsam daherkommt. Und und so werden halt beide Erzählstränge gleichzeitig behandelt. Und wie Erik schon angedeutet hat, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, ne, so beide Zeitlinien im Fokus zu halten. Und das schafft die Serie aber ganz gut zu erzählen und ist dann insofern vielleicht auch die kleine Besonderheit einer klassischen Sci-Fi-Serie, dass es eben nicht nur in der Vergangenheit spielt, um die Zukunft zu ändern, sondern man ist dann auch dabei, irgendwie die Gegenwart noch im Griff zu behalten, ne? Also Job zu behalten, Kind zu behalten oder Kind zu versorgen. Fand ich spannend, erzählt
ja, das mir. Das ist es ja nicht nur, da liegt ja noch einiges im Argen. Also die Trennungsgründe, die es gab, die sind ja vielschichtig und die erkennt er dann ja auch mehr oder weniger. Ne? Denn es ist ja dann doch nicht ganz so, wie er es eigentlich gedacht hatte, sondern dadurch, dass er zurückreist in die Vergangenheit und quasi mit ihr quasi sich in Richtung der Trennung bewegt auf der Zeitachse. Ja, bis zu dem Moment, wo sie sich dann vielleicht von ihm diesmal auch wieder trennt, ja, oder auch nicht, ne, je nachdem, will man nichts verraten. Und oder er kann halt da auch rausfinden, was da wirklich noch dahinter steckt, denn da ist ja noch einiges im Argen. Also sie hat ja einiges noch zu überwinden und er hat ja auch noch einiges so zu verarbeiten und was da alles so passiert ist. Und
ja, die haben ja also da alles wieder typisch alles französisch, rein. Die haben alle irgendwie so quasi Leichen im Keller. Ne? Also es läuft nicht alles so glatt, aber das wird halt über diese vier Folgen halt so ausgewalzt. Also ich glaube, in dem Pilot, im ersten Teil ist es halt nur so angedeutet, dass da, ich glaube, der wird gezeigt, dass sie, also seine Ex-Freundin, so aus sehr gutem Haus kommt, aber ist da auch immer knirscht im Getriebe, dass nicht alles so ganz glatt ist. Ich glaube, die treffen sich da, war das nicht so in der Pilotfolge, wo die sich in dem Restaurant treffen und die Tochter irgendwann Vater fragt, ob hat das ganze Restaurant gemietet dann, quasi.
Ja.
Also da ist schon ordentlich Kohle vorhanden, aber es hat sie trotzdem nicht glücklich gemacht. Ne? Und so wird das halt so ganz langsam erzählt und aufbereitet. Alex, du atmest so laut. Gibt es irgendwelche Einwände?
Oh Gott, das war jetzt nur so. Ja, der Franzose hat auch ein schönes Wort. Der Franzose hat immer Leiche im Keller. Das ist auch wieder Vorurteile vom Allerfeinsten. Also ich fand das Ding entgegen deiner Meinung sehr stinkelangweilig. Vielleicht ist das auch aufgrund, weil es Franzosen sind, keine Ahnung. Nee, Spaß. Also ich fand es einfach langweilig. Ich fand es auch ein bisschen eigentlich abgekupfert, aber irgendwie hat es mich dann stark an Eriks und meine Serie Dark erinnert, wo ja, dann genau. Irgendwo eine Tür ist und ich sage, ist ja schön kopiert, ne? Klettert da rein und kommt woanders raus. Das haben sie ja wieder schön von den Deutschen kopiert. Das war schon mal so ein bisschen in Down für mich. Und dann fand ich das irgendwie sehr schwierig, sehr, wie gesagt, einfach langweilig, bis es dann mal dahin gekommen ist, wo der dann halt durch die Kiste gekrabbelt ist. Und ja, dann wieder mal das alte Thema, irgendwie wird es dann relativ schnell hingenommen. Ja, da ist eine Kiste, da krabbelt ich rein, da kommt irgendwo raus, da ist später. Ich krabbel dreimal hin und her und dann nehme ich das so hin, wie es ist und alles gut. Das, wie gesagt, war jetzt bei Dark irgendwie etwas besser gelöst und ein bisschen komplexer aufgeführt oder dargestellt. Und ich fand die Charaktere alle ein bisschen schwierig, ein bisschen komisch, ein bisschen, ja, mit wenig Elan, also auch speziell ihn jetzt, ja, ich weiß nicht, diese Anfangsszene mit diesem Postboden, da kam ich auch nicht richtig drauf klar, ist der Postbode jetzt, du weißt vielleicht schon mehr als wir, ist der Postbode da jetzt irgendwie Gott, der da so die Kisten hinstellt, je nach Situation und je nach Empfinden der Person, oder hat der Postbode gar nichts mit zu tun, weil der war irgendwie sehr, sehr befremdlich und ja, komisch. und dann sie mit ihrem Vater da, gut, das ist vielleicht irgendwie ein Zwist und der Vater hat irgendwie da ein paar Leichen im Keller, aber dann wird man innerhalb von vier Folgen als Seitstrang wahrscheinlich auch nicht so ins Detail reingehen. Ja, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ich fand, ja, und dann mit diesem Unfall, mit dem Autounfall, und dann saßen da die beiden Polizisten und dann waren sie auf einmal Freunde und kannten sich und Oh, also alles irgendwie, ich fand das alles irgendwie nicht so richtig stimmig. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand es einfach nicht stimmig. Und die Geschichte hat mich, wie gesagt, überhaupt nicht abgeholt, weil es dann doch irgendwie nichts, im Anführungsstrichen nichts Neues oder nichts Spannendes war, sagen wir mal so. Ne? Dieses in die Kiste reinkrabbeln und warum steht denn da in der Vergangenheit dann auch diese Kiste genau mitten in der Garage und warum merkt keiner, dass da in der Kiste steht. Ne? Da gibt es auch wieder so ein paar Lücken in der Schlüssigkeit der ganzen Nummer. Von daher, ja, also für mich war es leider nichts. Ich fand es mit einem Wort zu beschreiben einfach ja langweilig, leider.
Ging es dir auch so, Erik, oder wie hast du geguckt eigentlich?
Ich habe jetzt 2 Folgen geguckt, ich werde den Rest auch noch gucken. Also am Anfang war es ein bisschen zäh, fand ich auch. Dachte ich, oh, wie geht das jetzt hier, worum geht's da? Und ich fand auch, die hätten das Thema mit so Cliffhangern besser machen können, dass man wirklich so denkt, so, wow, was ist das jetzt hier und so.
Ich sag nur, da tauchen noch isländische Profikiller auf.
Ach, du ahnst
nicht. Guck mal an.
Das klingt jetzt also
jetzt gucke ich nur das so sagt, nicht mehr weiter.
Also nein, Quatsch. Jetzt das gehört ja dazu. Die wollen ja den Würfel zurückhaben. Also irgendjemand gehört der Würfel ja.
Ja gut, die waren ja schon da in der zweiten Folge, ja. Die in Island da. Die gesagt, ja, ihr bringt mir den Würfel zurück. Ja, nee, interessiert mich auf jeden Fall, wie es auflöst. Ich meine, geht jetzt nicht so lang und so. Mal gucken. Ich sag mal, die Grundidee, klar, von Dark oder so.
Wäre mal interessant.
Aber irgendwie ist also, es doch
wer, ob da abgekuppert hat. Also ob das inspiriert oder ob es einfach das Thema zufälligerweise sich schneidet. Also vom Interessengebiet.
Nicht Interessengebiet, sondern einfach auch, wie es gemacht wird. Wenn eine Tür, wo du durchgehst, und dann bist du irgendwo anders.
Die Tür und die Kiste sind zwei verschiedene Dinge, aber.
Ja, aber du krabbelst irgendwo durch und dann bist du da. Das war es halt. Ne? Du musst auf allen Vieren da irgendwo durch und fertig.
Aber dann hättest du ja nicht geliefert werden können.
Richtig.
Stargate. Ist auch großes Tor, kannst du auch sagen. Die haben da abgekupfert.
Stargate.
In Einzelteilen zerlegt. Nee, aber von mir wirklich, Daumen hoch, Serie. Guckt mal rein. Wie gesagt, bei Arte Mediathek kostet euch nur Zeit, sind auch, wie gesagt, nur 4 Episoden.
So wie damals bei dem 8-Stunden-Podcast, hat es auch bloß Zeit gekostet und war...
Hat doch keiner von euch gehört da draußen. Kein Mensch.
Ich höre immer noch dran.
Bist doch nicht fertig.
Jedes Mal, wenn ich Podcast
höre... Jeden Abend, ne, versuchst du durchzuhalten. Schaffst nur 5 Minuten. Oh,
gibt es auch in 4 Sprachversionen. Gibt es in Deutsch, in Französisch als Hörfilm, also wo dann quasi jemand das noch beschreibt, was man da sieht und dann war noch
jetzt krabbelt er durch die Holzkiste.
Englisch oder so wahrscheinlich.
Aber auf Französisch, Alex, da wird es schon
wieder
problematisch.
Ich hätte es gerne auf
geguckt.
Nee, auf Französisch mit deutschen Untertiteln gehabt, weil, ja, wenn man nicht alles versteht, ist es vielleicht ganz gut manchmal, wenn man da, aber das gab es leider in der Arte Mediathek nicht, die Variante.
Boah, das ist ja schlecht. Das ist ein schlechtes
Service. Das war echt schlecht, ja.
Boah, das hätte es mir Netflix nicht gegeben. Netflix bietet alles an.
Alles und noch mehr.
Und noch mehr.
Na gut, also für mir Daumen hoch, guckt mal rein, wenn Erik da auch noch bis zu Ende gucken würde, dann seht ihr schon mal, dass Qualitätsfernsehen ist
das,
und es läuft bei Arte.
Ihr hättet das besser verkaufen müssen, weil ich habe nach Eriks phänomenalen Zusammenfassung von Isle of Wonderland auch das Ende geguckt.
Stimmt, das wollte ich auch noch erzählen. Können wir auch
ich fand es, mal ganz ehrlich, ich fand es nicht schlecht. Wirklich, mich hat die sehr gut unterhalten.
Genau. Das Ende
überhaupt also ich verstehe auch, also. Nee, auch so die Serie an sich. Ich verstehe nicht, warum die so gehatet wurde im World Wide Web. Also,
der Anfang war schon scheiße. Da mit der Muschel und mit dem ganzen Zeug. War so schlecht gespielt. Ja, echt?
Ach, mein Gott, gibt schlechtere Sachen wie
Lustgehör.
Bad Boys. Nee,
Good The Boys. Anyway. Ah, jetzt mach das Fass nicht auf, bitte.
Und ich kann mir auch sehr schön eine zweite Staffel von The Wonderland vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, im Prinzip schon, aber die hatten das irgendwie ausgeschlossen, glaube ich, dass das nicht kommen wird.
Ja.
Vielleicht sind die anderen, die Schauspieler jetzt alle unter Vertrag.
The Boys geht weiter.
Ja, das ist ein Skandal.
Skandal im Sperrwitz.
Apropos The Boys.
Ja,
wir hatten gestern in der Sneak Preview den Film Joker. In der Originalversion. Gut, ne?
Und?
Das ist ohne Übertreibung der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe und wahrscheinlich sehen werde, weil viel besser kann es nicht mehr werden. Also das
habe ich
ist
auch
ja
gelesen, der Joachim muss ja wirklich die Rolle seines Lebens gespielt haben.
Der hat auch schon andere gute Rollen gehabt, wie in A Beautiful Day oder sowas. Der spielt da wirklich extrem und das passt einfach alles. Die Musik, das Spiel, das Drehbuch, das ist einfach alles so ein genialer Film. Also guckt ihn euch an, der läuft ja jetzt demnächst an. Es gibt schon Previews in diversen Städten.
Ja.
Wunderbar.
Kommt ja bestimmt bei der Sky dann auch. Aber apropos Filme haben wir gar nicht gesagt, dass ja jetzt der Film zu Breaking Bad bald auf Netflix verfügbar
ist. El Camino.
El Camino. Und das wird ja auch gehypt bis zum geht nicht mehr. Also da bin ich auch gespannt, wie sie das, also wird ein guter Film sein. Das ist bestimmt bald sehr, sehr gut. Und dann auch ein Netflix, haben wir glaube auch schon mal angesprochen, weiß gar nicht, The Irishman mit den großen des Mafia Filmgenres.
Hast du letzte Woche
also da hauen die aber zwei richtige Filme raus, wo ich sage, boah, meine Fresse, da haben sie aber wieder gut investiert in die Filmbranche. Der gute alte Netflix. Also wird ein schöner Oktober, glaube ich, was Filme angeht auf Netflix.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Serie, da kannst du gleich weiter erzählen. 13 Gebote war eine belgische Krimiserie, oder?
Eine belgische Praline, kann man sagen.
Das war doch Finnland, oder?
Nö, belgisch. Belgisch.
Echt?
Ja.
Da gab es als Sprachauswahl gab's Finnisch.
Das hat doch nichts zu sagen. Geguckt,
aber es ist belgisch.
Hä?
Ich habe Finnisch mit belgischem
Niederländische Sprache. Um Himmels Willen.
Auf jeden Fall, diese belgische Praline hat nicht allen im Team geschmeckt. So viel vorweggegriffen. Ich fand sie sehr schmackhaft. Worum das geht
ein
es?
Ein Karlauer nach dem anderen hier.
Wir befinden uns in Belgien der Jetztzeit. Und wir werden sofort reingeworfen in ein Verbrechen. Und zwar sehen, wie wir ein türkischer Mitbürger in Belgien anreist, in eine muslimische Familie reist. Das ist, glaube ich, der Onkel der Familie. Kommt an und die Tochter der Familie wird von diesem Mann mitgenommen. Und man sieht relativ schnell, wie sie dann in ein Zimmer gesperrt wird. Und sehr, sehr offensichtlich, sehr, sehr Kamera draufgehalten, hier wird die Kehle durchgeschnitten. Sehr blutig, auch wieder nichts für schwache Mägen. Wir finden dann auch raus, dass das ein Auftragsmord war, weil sie schwanger war von einem nicht-muslimen Mann, auch unehelich oder außerehelich Schwangerschaft. Das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr verpönt in diesen Regionen. Auf jeden Fall wurde sie deswegen umgebracht von der Familie, weil sie ausgestoßen war. So. Das war aber nur der anfängliche Akt. Was dann eigentlich der Auslöser ist oder der Kriminalfall ist, ist, dass dann ein Täter, der sich Moses nennt, solche Taten rächen will, weil er denkt, ja, solche Taten werden nicht gesühnt. Der Täter, der wurde auch verhaftet, muss er wieder freigelassen werden wegen Mangel an Beweisen. Und unser Täter, der sich wie gesagt Moses nennt, nimmt dann das selber in die Hand und zündet diesen Killer bei lebendigem Leibe an, ruft dann aber noch die Polizei oder die Feuerwehr, sodass er kurz vor knapp noch gerettet wird, natürlich mit schwersten Verbrennungen, aber dann sehr, sehr leiden musste für seine Tat. So, und das ist so ein bisschen der Aufhänger des Kriminalfalles. Unser Ermittlerduo ist ein alteingesessener Ermittler. Namen habe ich vergessen, irgendein belgischer Name. Und ihm zur Seite gestellt wird eine junge Polizistin, die eigentlich in so einer Spezialeinheit der belgischen Polizei war. Das musste sie aber aufgeben. Das ist so, keine Ahnung, so GSG-9-mäßig, die Einsatztruppe, die belgische Einsatztruppe musste es aber aufgeben, weil sie bei einem schweren Autounfall Rückenschaden davongetragen hat und nicht mehr so aktiv sein kann, sondern dann halt in den Innendienst versetzt wird. So, und sie hat sich da halt beworben auf diese Stelle, Ermittlerstelle, und wird genommen. Und das ist unser Ermittler-Duo. So, und der alteingesessene, 30 Jahre lang Erfahrung mit der jungen Ermittlerin, wieder ein Duo, was für sich spricht, also was auch ein bisschen anstößt gegeneinander. So, und diese beiden versuchen halt dann den, ich sag mal, Serientäter zu fassen über die 13 Folgen, 13 Gebote, 13 Folgen. Kriegen halt relativ schnell mit, dass er so halt nicht religiös mordet, sondern so die 10 Gebote als Grundlage für seine Taten ein bisschen heranzieht. Also er will, sage ich mal, ungesühnte Verbrecher auf eigener Tat oder auf eigener Art und Weise dafür büßen lassen, dass sie halt so Verbrechen begehen, die keiner vor Gericht bringt. Richtig, ja, genau. So, das ist so der Aufhänger von der Serie. Es ist eine, ich will nicht sagen typisch nordische Serie, aber sie ist Sie wird eher ruhig erzählt, ein langsames Erzähltempo herrscht hier vor. Wie gesagt, 13 Folgen ist ja relativ unüblich bei den heutigen Serien, die so bei Netflix generell verfügbar sind. Ist immer der Trend zu Miniserien, 6 Folgen, 8 Folgen und fertig. 13 Folgen ist schon was Längeres. Ich, wie gesagt, bin ja eher angetan von diesem Genre, diesen nordischen Ermittler-Duos und Kriminalfällen. Von daher hat es mir wieder sehr gut gefallen. Mir hat auch sehr gut gefallen, dieses verschrobene Ermittler-Duo, er halt so schon ewig dabei, sieht ein bisschen komisch aus und sie halt auch mit dem Unfall und halt auch so ein bisschen eine Historie. Und generell dieses Ermittlerteam, gibt es noch zwei andere Ermittler, die ein bisschen im Hintergrund ermitteln und die Chefin und so alles. Alles drumherum, alles ein bisschen verschoben, alles nicht glatt gebügelt wie in einem klassischen US-Kriminalfall. Von daher, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und man muss sagen, die Story an sich entwickelt sich doch sehr, sehr intensiv. Also es gibt dann Wendungen in der Story, die so nicht vorhersehbar sind. Die hat man, oder die erschrecken dann doch sehr, finde ich. Also die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Ende ist dann, ich finde es sehr spannend und sehr unvorhersehbar. Also das ist also typisch für solche Serien mit so einem Krimi, mit so einem Thriller, dass die Enden dann doch immer recht unvorhersehbar sind. Und das ist hier auch wieder der Fall. Und wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen, weil mir das an und für sich gut gefällt, das Genre. Aber ich weiß auch jetzt schon, dass das nicht für alle was ist. Und ich glaube, der Erik kann sowas auch nicht, ist nicht sein Ding. Von daher kann ich auch verstehen, dass da eher was Negatives kommt. Aber Erik, wir können ja mal hören, was du dazu sagst.
Negativ fand ich es jetzt nicht. Es war ja so durchschnittlich irgendwie so. Das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen, auch die Darsteller. Da war jetzt irgendwie keiner dabei, mit dem ich so richtig irgendwie connecten konnte. Und diese ganze abgefahrene Geschichte da mit diesem Ehrenmord und dass da irgendwie die 13 Gebote und so weiter und ja, ich gucke ja nur noch viele Filme, weißt du, und da wird ja selbst in der Serie drauf angespielt, so, ist ja wie bei 7 und so. Da gibt es so viele Filme, wo irgendwelche Killer porträtiert werden, die irgendwie sich an irgendwelchen biblischen Sachen langhangeln und sowas. Ich weiß nicht, und auch die Backstory mit der einen Frau. Ich habe anderthalb Folgen geguckt, weil ich habe die erste Folge geguckt, dachte ich, okay, ja, ich gucke mal noch ein bisschen weiter, vielleicht catcht es mich dann, aber so Mitte der zweiten Folge hat es mich dann einfach nur noch gelangweilt und ich habe dann einfach ausgemacht, habe ich gedacht, okay, ist halt nicht mein Ding. Ich hatte echt gedacht, das ist irgendwie so eine nordische Serie, so wegen, wie gesagt, Finnisch gab es da als Sprache zur Auswahl, irgendwie hatte ich gesehen bei Netflix. Das ist eine belgische, hätte ich jetzt nicht gedacht, so vom Setting her wirkt es schon, als wäre das irgendwo Norwegen, Schweden, Finnland da oben. Hat mich dann halt einfach nicht so mitgerissen. Ich fand es halt, den Fall fand ich jetzt nicht spannend, ich wollte jetzt nicht unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht, wer da nun was macht und warum. Und dann war ja noch dieser eine, dieser eine Typ, der da irgendwie mit seinem Visum wurde da zu viel aufgemacht und ging für mich da zu wenig voran. Ja, aber es war okay gemacht, aber hat mich halt nicht gecatcht.
Bei mir war es das so, ich bin ja sonst auch für nordische Serien, ich kann denen was abgewinnen, aber hier war es so, es war in meinen Augen, ich habe nur den Piloten geguckt, mehr wollte ich nicht, hatte auch keinen Bock, dann war es halt sehr langsam erzählt und auch dieses ganze Ermittlerteam, diese belgischen Pralinen, um es mal so auszudrücken, es war so ein träges, also dieser etwas ältere, verschrobene Typ da, dann die ganzen, auch das andere Ermittlerteam, also nicht er mit seiner Partnerin, sondern dieser, weiß ich nicht, der sah aus wie der von Jimmy Kimmel, der quasi Co-Host-Türsteher da, der so ein bisschen mexikanisch angehaucht daherkommt irgendwie und so ein bisschen dick und dümmlich ist. Ganz komisch, ganz schräg und auch dieses ganze Setting, die rennen alle mit ihren Armbinden rum, die so an die SS-Zeiten erinnert.
Ich weiß nicht, wie früher hier irgendwo.
Naja, ich meine, ich glaube, die müssen das machen, um öffentlich, es ist tatsächlich so, um öffentlich Zeit zu zeigen, wir sind von der Polizei. Aber ja, es wirkt halt irgendwie.
Weste anziehen, ey, guck mal an, FBI, die ziehen irgendwie eine Weste drüber, da steht fett FBI drauf und die machen sich da so eine lächerliche Armbinde dran. Also,
wirkt halt befremdlich. Und dann entwickelt sich das langsam, okay, dieser Mord am Anfang, denkst du, was ist denn jetzt los? Und dann denkst du, jetzt, weißt du, der zieht sich die Handschuhe an, also als er das erste Mädel umbringt und man denkt so, jetzt wird die da gefoltert, massakriert oder irgendwas. Und dann schneidet der in Anführungszeichen, nicht, dass ich das schön finde, aber einfach nur die Kehle durch und das war's. Denkst du dir, ja, und peng, pumps, aus, Ende. Und dann, wie gesagt, wird mit Stereotypen gearbeitet. Auf der einen Seite, ne, die sind alle diesem Joch da unterworfen und dann kommt da jemand, der dann so religiös motiviert, dass das da rächen will und man sieht das dann auch ein, was dann angeblich immer die Richtigen trifft. Ne? Also es ist dann, also ich fand's, weiß nicht, ich fand's halt irgendwie nicht interessant. Ist es dann wenigstens so am Ende, Alex, dass es dann, da gibt es dann eine mögliche Fortsetzung? Wird der Täter gefasst? Also jetzt, wie geht das aus dann?
Na, nee, also die Story ist dann wirklich komplett fertig. Aber das Ermittlungsduo kann ja weitermachen. Ne? Das ist ja dann immer die Möglichkeit, einen neuen Fall einfach zu haben. Aber der Fall ist dann wirklich komplett abgeschlossen. Okay. Fertig dann. Aber
du hast da dann auch dann diesen klassischen Background. Ne? Sie hatte dann, was war es, einen Unfall? Wie du schon sagtest, Unfall und hatte da irgendwie Probleme beim, hatte irgendwelche Probleme damit und dann kam sie halt doch in dieser, ja, die hat Rücken. Und kommt dann nur in die Polizei und dann aber doch sehr ambitioniert irgendwie. Schleppt es sich so dahin. Was war denn für dich dann der besondere Reiz, Alex? Also was, wo du sagst, du guckst die ganze Staffel durch?
Ja, der Fall an sich, weil der nimmt dann schon Speed auf. Ne? Ich gebe vollkommen recht, die ersten 1, 2, 3, 4 Folgen, die sind langsam, gar keine Frage. Aber dann will man doch wissen, wer ist dann dieser Moses und der macht dann verübt dann doch andere Morde oder Anschläge und dann will man doch irgendwann wissen, wie geht's dann weiter und wie gesagt, dann kommt auch so ein bisschen eine private Problematik ins Spiel mit der Tochter von dem einen Ermittler und so weiter und so fort.
Also, stimmt, der lebt ja getrennt, hat eine ältere Tochter und die verpasst das Geld oder was war da irgendwie?
Ja, die legt so ein bisschen Larifari hin und so und das, also ja, ich will jetzt auch wissen, wie es zu Ende geht. Und das Setting fand ich einfach, ich finde es angenehm, so ein bisschen ungeschönt und ohne Filter und so ein bisschen in Anführungsstrichen real gefilmt. Finde ich besser als so dieses amerikanische.
Na gut, das muss man der Serie tatsächlich zugute halten. Also es wirkte authentisch, also wie quasi von der Straße abgefilmt ist jetzt zu viel, aber im Verhältnis zu der nächsten Serie, die wir nachher besprechen werden, in Criminal Deutschland, das wirkte ja überhaupt nicht wie Deutschland. Das wirkte ja doch eher schon wie, als ich irgendein amerikanisches Polizeirevier da hatte. Da hatte ich den Eindruck hier, das ist Provinzpolizei XY, die da ermittelt und die Typen sehen halt aus wie der durchschnittliche Polizist, also der gefühlte durchschnittliche Polizist da, semi-fit und trotzdem bei der Sache. Also von der Seite her authentisch, ja, aber trotzdem sehr, also aber ich gucke da nicht, wie es hat man schon mal 3, 4 Folgen, die sich da so schleppend dahin ziehen. Mir war es schon nach einer Folge zu viel, deswegen. Bei mir Daumen runter, Eirik und ich, wir sind uns da ziemlich einer Meinung.
Daumen runter, Alex hat 5 Punkte, hast du ja auch. Also ja, das ich sag, eher ja. So Daumen zur Seite, also nicht Daumen runter.
Mir ist es eher schon, dann mache ich 4, keine Ahnung.
Also schlecht war es jetzt nicht. Es war halt okay, aber irgendwie, ich habe ja schon noch eine halbe Folge mehr eine Chance gegeben, weil ich dachte, okay, irgendwas muss dran sein. Aber nee, es muss dann auch irgendwann muss es zünden, ne? Sonst bringt es ja nichts.
Gut, das soll es dann also zu 13 Gebote zu finden auf Netflix gewesen sein. Wenn euch diese Besprechung jetzt nicht abgeschreckt hat, dann schaut mal rein, wer Netflix hat. Ansonsten ist, glaube ich, wobei ich dann wieder über Alex' Bewertung ein wenig mich wundere, das nächste vielleicht etwas für euch. Es ist ja mittlerweile auf Netflix gibt es ganz viele Serienableger, die heißen, was war's, Criminal Spain, France, Deutschland und die Briten sind, glaube ich, auch dabei. Bin mir gar nicht sicher, jedenfalls.
Es gibt genau 4 Projekte.
Genau, da habe ich alle aufgezählt. Bin gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Genau, und die beleuchten ja die Kriminalarbeit in dem jeweiligen Land. Und ich, ganz ehrlich, ich bin da, das war die letzte Serie, die ich geschaut habe, weil ich dachte, das kann nicht gut sein. Ich hatte mir über 13 Gebote, gerade wegen dieser, sagen wir mal, religiösen Komponente noch so ein bisschen mehr versprochen irgendwie, was mich packt, aber boah, das war es gar nicht. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, jetzt guckst du halt noch. Das war dann unmittelbar anschließend nach Criminal Deutschland. Und so viel vorweg, war extrem positiv angetan, auch wenn es mit einem realistischen Bild, also rein optisch, der deutschen Polizeilandschaft vermutlich wenig zu tun hat, außer es ist bei euch da im Westen anders. Bei uns würde ich ja sagen.
Selbstverständlich.
Natürlich sieht es genauso aus.
Das ist ja wie CSI, da können die hier so mit Virtual Reality und Augmented Reality machen die das in der Luft. Und
ach so, okay.
Da wird das alles so hinprojiziert, da kann man das alles, ja klar.
Ein Traum, ja. Also dann, es geht um Criminal Deutschland bei uns erstmal und Eric kann uns ja vielleicht mal kurz berichten, worum es so grob geht.
Das mache ich doch gern. Also Criminal, wie der Daniel schon richtig gesagt hat, ist ein Netflix-Projekt, ein Kriminal-Netflix-Projekt, wo dasselbe Set für 4 verschiedene Länder genutzt wird. Nämlich das Ganze spielt auch in jeweils immer diesem selben Set und man hat die verschiedenen Darsteller aus den einzelnen Ländern in dieses Set reingebracht und hat dort eigene Geschichten erzählt mit eigenen Regisseuren und eigenen Drehbüchern. Und herausgekommen sind halt 3x4, 12, 12 Serienepisoden und ja, aus 4 verschiedenen Ländern. Den deutschen Part hat Oliver Hirschbiegel gedreht, den man kennt von...
Sag's uns.
Bekanntester Film, einer der größten Kassenschlager in Deutschland der vergangenen Jahre, Der Untergang.
Ah.
Und auch Oscar hat er bekommen dafür. Und der hat zum Beispiel auch Das Experiment gemacht, auch ein sehr, sehr guter deutscher Film, der auch schon so mit der Enge gearbeitet hat, mit viel über Dialoge gekommen ist, mit Räumen, die mit eingebunden werden und so weiter. Ja, und Oliver Hirschbiegel hat 3 Folgen für Criminal Deutschland gedreht, es gibt nur 3 Folgen. Und die alle spielen sich in mehr oder weniger 2 Räumen ab, nämlich einmal ist dieser Verhörraum und das zweite ist dieser Vorraum zu diesem Verhörraum, was eher wie so ein Gang ist, wo noch so eine Treppe hochgeht. Und
das Treppenhaus, genau.
Wo die Leute, die sich außerhalb des Verhörraums treffen und bewegen, sich noch unterhalten können. Und ja, es handelt sich um 3 Fälle. Ich werde es mal ganz kurz anreißen, damit ich jetzt nichts spoiler großartig. Der erste Fall, wo habe ich jetzt gerade die Liste gehabt? Ich wollte wenigstens die Namen. Waren ja immer die Namen, so Personennamen. Genau, Claudia, Yilmaz und Jochen. Jetzt habe ich es, glaube ich, in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Also Jochen, Yilmaz und Claudia sind die 3 Fälle. Jochen ist so, hier wird ein Mann eingeladen, der gar nicht weiß, warum er jetzt eigentlich da zum Verhör eingeladen wird, aber die Beamten machen relativ schnell deutlich, dass da wohl in seiner Vergangenheit wohl irgendwas nicht ganz koscher sein kann und die Ermittlungen drehen sich in Richtung Mord, der ja nicht verjährt. Mehr will ich mal nicht verraten. Es hat, na, vielleicht ein Satz noch, es hat ein bisschen was zu tun mit der Nachwendezeit Ostberlin, mit der Öffnung der Grenzen und so weiter. Das zweite, Yilmaz hat damit zu tun, dass ein Türke beschuldigt wird, seine Frau die Treppe heruntergestoßen zu haben in einer Art Jähzorn und die Frau ist schlimm verletzt, im Krankenhaus gelandet. Das dritte, Claudia, hier geht es auch wieder um Mord, beziehungsweise um das Auffinden einer seit langem verschollenen Leiche, wo sie wohl irgendwas damit zu tun haben soll, weil sie den Mörder kennt. Und diese einzelnen Episoden sind von unterschiedlicher Qualität, würde ich mal sagen, was natürlich auch mit den Fällen zu tun hat. Manche Fälle sind halt irgendwie mehr interessant als andere Fälle. Manche haben auch noch so einen doppelten Boden drin, wo man sagt, ah, okay, jetzt hat sich hier ein neuer Verhörstrang eröffnet, mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Dann gehört auch noch mit dazu, dass die Ermittler sind in allen 3 Fällen die gleichen. Da gibt es eine junge Frau, die schwanger ist. Dann gibt es so einen etwas älteren. Und dann wird das Ganze auch noch beobachtet von so einer Vorgesetzten und von anderen Leuten, die da in diesem Raum sitzen, der hinter dem Spiegel, also dem durchsichtigen Spiegel, ach ja, ist noch ein dritter Raum, stelle ich gerade fest, ja, ist dieser Raum hinter dem Spiegel. Und ja, je nachdem, da ist natürlich eine ganz eigene Dynamik. Wir erfahren dann ja am Anfang ja nicht alles. Wir gehen eigentlich als Zuschauer genau mit demselben Wissen in dieses Verhör rein, wie die einzelnen Angeklagten oder Beschuldigten haben. Wir erfahren dann aber so nach und nach, dass die Verhörenden, also die Polizisten und Ermittler, dass die wohl schon einiges herausgefunden haben und auch rhetorische Kniffe anwenden, um bestimmte Sachen in Erfahrung zu bringen oder bestimmte Psychotricks, um jetzt ja das Gespräch in bestimmte Richtungen zu lenken. Und das Ganze ist ausgesprochen gut gemacht und spannend, fand ich. Also man stellt sich vielleicht gar nicht so spannend vor, weil man denkt so, ja, ist überhaupt keine Hetzjagd und Verfolgungsjagd und Mörder suchen und keine Ahnung, Leichen finden und sonst was, sondern das sind halt hier wirklich nur so Verhörszenen, aber das Ganze, wie das gemacht ist, dieses theatralische auch teilweise, wie das so in dieser beengte Raum, das macht schon sehr viel Spaß. Ich kann noch dazu sagen, ich habe nicht nur Criminal Deutschland geguckt, die 3 Folgen, ich habe auch die erste Folge von Criminal Frankreich geguckt und die ist ja mal glatt, da ist die eine Folge besser als alle 3 deutschen Folgen zusammen. Also die ist ja so gut, das hätte ich ja nicht gedacht. Und zwar, was
Welche
ich da
ist das?
Halt auch gut...
Die erste, okay.
Ja, die erste Ich habe bis jetzt nur die erste geguckt. Ich werde die anderen zwei auf jeden Fall auch noch gucken. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Es ist so, hier wird nämlich auch sehr, sehr deutlich zu ganz aktuellen Kriminalfällen Bezug genommen. Nämlich hier ganz aktuell zu dem Attentat vom 13. November, wo in Paris ja damals diese Anschläge am Stadion passiert sind und dann eben auch dieses Massaker im Bataclan in dem Musikclub, wo diese Rockband, die Eagles of Death Metal, aufgetreten sind, wo sehr viele Leute, wo dann die Terroristen einfach rein sind und mit Maschinengewehren in die Menschenmenge reingeschossen haben und dann quasi sich die Leichen da getürmt haben und dann lagen die Unverletzten da noch zwischendrin mit in den Blutlachen und mussten teilweise ansehen, wie ihre Freunde sterben, durften sich aber selber nicht rühren und so. Und in dem Bataclan gab es ja auch noch eine Geiselnahme. Gibt es auch eine sehr, sehr gute Doku, 13. November heißt die, auf Netflix, kann ich auch empfehlen. Und da geht es in dem ersten Kriminalfall geht's genau um dieses Bataclan, um so eine junge Frau. Und was da so passiert ist, und das fand ich halt sehr, sehr gut, dass das wirklich so ganz aktuell aufgehängt war, dieser Kriminalfall, während in dem Deutschen, das war halt irgendwie alles so weit weg, so ja, kann passieren, könnte auch eine Tatortfolge sein, muss jetzt nicht unbedingt, gab es jetzt keinen Realitätsbezug, war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal den Amoklauf in Erfurt oder sowas und machen da irgendwie noch was draus. Also da hat ein bisschen der Mut gefehlt, glaube ich, der den Frankreich gehabt hat, die anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber kann ich auch empfehlen. Ich werde vielleicht auch mal, was heißt vielleicht, ich werde mit Sicherheit auch in die anderen nochmal reingucken. Ich meine, wenn man alles guckt, hat man 12 Sachen geguckt. So lang geht eine normale Serie auch. Ne? Also eigentlich kann man wirklich alles mal gucken und hat dann einen interessanten Einblick, wie so das in anderen Ländern so aufgefasst wird, so Kriminalfälle. Weil es hat ja auch ein bisschen so eine eigene Landesfärbung. Ne? Wie werden Krimis in anderen Ländern gemacht und wie sieht das aus? Ne?
Ich kann ja meinen Senf nochmal dazugeben, du hast es schon relativ ausführlich quasi abgehandelt, aber gerade, ich nehme mal jetzt den Deutschen, weil wir haben ja Kriminelle Deutschland, ich werde dann, wenn du die erste Folge des französischen Ablegers so gemocht hast, dann auch nochmal gucken, dann gleich nach der Aufnahme, aber was mir so gut gefallen hat, du hast schon gesagt, das Setting ist halt sehr limitiert und man denkt so, da kann null Spannung aufkommen, aber die kommt so aus der Interaktion zwischen den Ermittlern und dem, ich sag jetzt mal, den Verdächtigen. Und das wird extrem gut gemacht, langsam erzählt. Ich fand jetzt auch dass es da jetzt keinen so aktuellen Bezug gab, gar nicht so dramatisch. Gerade so dieser Rückgriff auf die Wendezeit. Klar, vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, aber es ist vorstellbar, also nachvollziehbar gewesen. Man hat es den Schauspielern quasi abgenommen, diese Handlung. Und mir ging es so, dass ich gerade bei der ersten Folge immer gedacht habe, es könnte so und so sein. Und dann haben sie dann das aufgelöst und dann war es halt nicht so in diesen einzelnen Schritten. Und die tatsächliche Überraschung, was dann hinten rauskommt, war dann für mich dann doch überraschend, was es dann nochmal zu einer ganz besonderen Folge irgendwie gemacht hat. Und auch dann lässt man das ja so ein bisschen in der Luft hängen und es gibt dann aber noch so ein bisschen so ein, ja, unter den Ermittlern nochmal so einen kleinen Seitstrang, der da fortgesponnen wird. Wie ist das eigentlich, Erik? Du hast, wie viel hast du von den anderen Ländern geguckt?
Wie ich bereits gesagt habe, von Deutschland 3, von Frankreich 1.
Ah, okay. Gibt es da bei der Französischen auch irgendwie so ein Sideplot nochmal, der losgelöst von diesen, sagen wir mal, ist ja doch schon sehr anthologiemäßig aufbereitet?
Ja, also von den Personen außenrum, ja. Da gibt es dann auch was.
Okay,
ja.
Das ist dann
fand ich auch zusätzlich etwas glaubwürdiger als in Deutschland. Da waren so die bisschen so klischee-mäßig so Deutschland, so, ja.
Ja, na gut, also das hätte ich gar nicht gebraucht. Ich meine, das nimmt man natürlich, sagen wir, bei der Konstruktion der Serie, um zu sagen, pass auf, du musst jetzt noch die nächste gucken, weil sonst guckst du die eine und sagst, war spannend, Rest muss ich nicht haben. So will man vielleicht doch wissen, was mit diesem Ermittlerduo ist oder bei den anderen Ländern noch andere Seitstränge da verfolgen. Aber mich hat das begeistert. Es war toll gemacht. Es hatte sowas ein bisschen, am besten wahrscheinlich so ein Bühnentheaterstück, gerade durch dieses limitierte Setting. War das sehr, sehr spannend irgendwie. Wo ich dann überrascht bin, und deswegen hatte ich am Anfang schon gesagt, Alex, dir hat es irgendwie anscheinend überhaupt nicht so zugesprochen, oder?
Nee, irgendwie nicht. Also ich hatte mich eigentlich auch drauf gefreut, weil ich auch Gutes gehört habe, aber dann hat es mich dann doch nicht so mitgenommen, weil ich den ersten Fall, und ich habe ja jetzt auch gelernt, dass das drei verschiedene Fälle sind, über die Deutschlandstaffel, ist ja dann abgeschlossen. Und ich fand, also schauspielerisch fand ich nur den Beschuldigten gut, der hat gut gespielt, die Ermittler, fand ich ein bisschen blass, ein bisschen einstudiert, ein bisschen 0815. Und dann fand ich es einfach schlecht oder nicht schlecht, nicht, aber irgendwie dann ein bisschen, auch wieder 0815 dann, wie sie es dann zu Ende gebracht haben. Man hat irgendwie immer schon gewusst, ja, er war es dann irgendwie, also das ist ein bisschen von vornherein irgendwo klar, dass er das gemacht hat. Die Frage ist dann nur, wie und warum, und wie gesagt, man will nicht zu viel spoilern, aber das, wie es dann aufgelöst wurde, fand ich dann auch eher so ein bisschen, naja, gut, ja, okay, ja, macht Sinn, aber es kickt mich jetzt nicht wirklich weg. Und ich weiß auch nicht, also ich fand es jetzt nicht spannend, und ich weiß nicht, wenn der Erik sagt, das Französische ist dann besser gemacht, kann ich mir gut vorstellen aus den Erzählungen, dass das bedeutend spannender ist, weil es aber diesen Hintergrund hat, aber diese erste deutsche Folge fand ich schon eher langweilig. Und ja, wie gesagt, spielerisch den Angeklagten fand ich gut, aber warum sitzt denn, also wenn der weiß, er war es, warum geht er dann überhaupt dorthin und lässt das alles über sich ergehen und so weiter und so fort, ne? Wenn er doch weiß, er war es und warum mache ich das dann und warum, ne? Also das ist sehr schwierig und ich fand es dann auch...
Wenn du da eingeladen wirst von der Polizei, wenn du eine Vorladung kriegst, kannst du ja nicht sagen, nö, ich
ja, aber er hat ja keine Vorladung, der musste sich ja noch, das war noch eine Zeugenbefragung, ne? Da kannst du genauso gut aufstehen und sagen, ja, ich gehe nach Hause, fertig, aus, ne?
Gut, da weiß
also das war für mich nicht so richtig plausibel.
Geht, ja. Da weißt du auch ja, nicht, worum es geht, aber Zeugenbefragung.
Ja, aber er wusste ja, worum es geht. An einem gewissen Punkt wusste er, worum es geht, ne? Also wenn dann dieser Name auftaucht von dem Typen und ich weiß, ich habe den auf dem Gewissen, dann gehe ich nach Hause, fertig.
Ja, ich habe auch schon mal so ein Ding gekriegt hier, da ist mir das Herz so in die Hose gerutscht, da musste ich hin zur Anhörung, weißt du, und dann haben sie von, ja, da war irgendwie letztens, das war noch in meiner, wo ich früher gewohnt habe, da ist irgendwie in der Nacht, ist einer rumgegangen, hat mit dem Schlüssel die Autos zerkratzt, ob ich irgendwas gehört hätte oder sowas oder gesehen hätte.
Ja, gut,
ey, da rutscht dir so das Herz in der Hose, du kriegst so ein Ding, bitte melden Sie sich bei der Polizei wegen Anhörung hier und so.
Ja, aber du hast ja nur keinen auf dem Gewissen, sag ich mal, Erik, hoffe ich doch mal, dass du da...
Ja, zum Glück haben die nicht gewusst, was da noch alles...
Was du vielleicht im Keller hast, dann bist du auch so eine Franzose, ne? Das ist auch leicht im Keller auf jeden Fall.
Selbstverständlich.
Wie gesagt, mich hat einfach die Geschichte an sich hat mich nicht abgeholt, fand ich langweilig, fand ich jetzt nicht sehr, sehr herausstechend. Von daher, vielleicht gebe ich der Sache nochmal eine Chance und gucke das Französische, aber also ich hatte mir da auch mehr erhofft, als es dann wirklich war und das Setting an sich, dieser Raum da, alles sehr, sehr amerikanisiert.
Ich hätte fast gedacht, dass dir, wo du ja gerne Tatort guckst, dass dir das eigentlich am besten gefällt, alles.
Könnte man denken, ne? Aber wie gesagt, das war zu sehr alles initiiert, aber alles zu aufgesetzt und zu künstlich, zu gestellt,
ja,
richtig.
Mir hat auch das Deutsch
halt diese,
so gefallen, ja.
Ja, und dann diese Schwarze dann hinter dem Spiegel, was sollte die eigentlich, war das hier die Schlaubi Schlumpf oder
wo man die dann keine so, Ahnung.
Also das war total
Po. Also. Die war so Profiler. Ich hatte ja gedacht, dass die vielleicht in jeder dieser Serien mitspielt, irgendwie so als verbindendes
macht's
Element,
aber die
war da bei dem anderen nicht dabei. Nee. Übrigens, falls dir das für deine Entscheidung irgendwie helfen soll, die UK-Version ist am besten bewertet worden. Vom Schnitt her und so weiter, vielleicht hilft dir das. Aber wie gesagt, man kann, denke ich mal...
Erik, nochmal eine Frage, das spielt dann alles in denselben Räumen oder was?
Ja, genau, die haben das auch in denselben Räumlichkeiten, demselben Set haben die das gedreht, alles, ne? Also aber es wird halt unterschiedlich genutzt, also in Frankreich zum Beispiel, die sind natürlich auch in diesem Feuerraum drin, aber da
wird
findet
Wein
mehr...
Wein getrunken und Baguette gegessen.
Nein, nee, aber da findet auch mehr draußen statt und da gibt es noch eine große Enthüllung, die dann gar nicht in dem Feuerraum stattfindet und so. Mhm. Ich werde auf jeden Fall die anderen auch nochmal angucken, weil was mich da halt auch interessiert, wie in den einzelnen Ländern auch so das Thema Krimi angefasst wird, ja, also wie erzählst du eine Geschichte, wie bereitest du das auf, ja, wie machst du es spannend, was bringst du für doppelte Böden rein und sowas, ne, das siehst du halt hier ganz
also,
schön, finde ich.
Ja, das stimmt, also für mich hatte das Deutsche eher so wie ein mittelmäßiger Freitag 20.15 Uhr ZDF-Krimi, so kann man das ungefähr vergleichen, so
ja,
die Qualität hat es gehabt.
Hatte schon ein bisschen Pfiff, fand ich, also das war jetzt nicht so, dass...
Es hat jetzt keinen Vergleich zu einem guten Tatort zum Beispiel, also gute Tatorte oder jetzt am Sonntag kam ja der gute. Nee, ich weiß. Jetzt am Sonntag kam ein sehr, sehr guter Polizeiruf 110, der war wieder sehr brillant, von daher möchte ich das auch nicht vergleichen mit sowas. Aber anyway, jeder wie er. wie er will.
Ja, was ich jetzt vielleicht für euch noch so gehofft hätte, dass es da vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, Criminal Stockholm oder sowas, das wäre wahrscheinlich was für euch, dass man dann auch mal so diese nordische Komponente noch mit drin hat. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dass man vielleicht einmal noch so richtig diese abgefuckten Ermittler, die da schon am Ende von ihrer Laufbahn hier, weißt du, rauchen, versoffen, komm jetzt erzählen sie doch mal, und wir wissen doch eh alles, ne? Und sie haben doch früher mit ihrer eigenen Schwester rumgemacht und das Kind gezeugt und dann haben sie das und das Kind haben sie umgebracht und das ist aber nicht gestorben und ist wiedergekommen und ist jetzt ihr Geliebter und sowas, weil es sind doch immer die üblichen skandinavischen Geschichten hier.
Ja, stimmt.
Ja, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht weiten die das ja, immer ein bisschen aus innerhalb von Europa. Das Zimmer haben sie das nur einmal gemietet.
Hätte ich mir gewünscht, auch vielleicht von Ländern, ich sag mal, jetzt haben wir so die Länder, wo man, wo eigentlich schon mal so Krimis herkommen. Also gut, Spanien vielleicht nicht, ist ein bisschen nicht ganz so, da gab es hier zwar Haus des Geldes und so, aber ich hätte mir eher gewünscht, dass dann vielleicht auch mal noch so ein paar Länder, weiß ich, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, was weiß ich, ja, okay, tschechische Filme hatten wir zu DDR-Zeiten leider zur Genüge. Die waren von zweifelhafter Qualität, manche. Aber was weiß ich, zum Beispiel mal Irland oder irgendwie, weißt du, so.
Belgien wäre mal interessant, ne?
Soll ja ganz tolles Land sein.
Aber ihr wisst, was ich meine, dass man das vielleicht so ausrollt. Es muss ja auch nicht unbedingt immer, aber gut, das Setting ist halt jetzt vorgegeben und da ist halt wie so eine Puppenstube, ne? Und die wird halt hingestellt.
Kann jeder mal rein.
Dann können die sagen, okay, wie wird das genutzt? Wie lässt jemand seine Puppen da tanzen in der Puppenstube? Also trotzdem.
Wer ist denn dein Produzent, Erik?
Na, Netflix, oder?
Wo steht denn das Studio?
Boah, keine Ahnung.
Mit was du wissen sowas.
Nee.
Na gut, also das soll es dann gewesen sein.
Weil so ein LKW, den sind wir noch hinterherfahren.
Ja, dafür ist es zu groß vielleicht. Aber
großer LKW.
Vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel und da wird dann andere Länder mit eingenommen.
Ich könnte mir fast denken, dass sie es irgendwo in England gebaut haben. Da irgendwo in den Studios da.
In den bekannten englischen Studios.
Wo Miss Marple gedreht wurde.
In Plymouth.
James Bond und so ist ja da auch gedreht. Vielleicht da irgendwo, weil ich glaube, die Criminal UK war auch so ziemlich die erste, von der man gehört hat, dass die gedreht wird, weil da spielt ja auch der David Tennant mit, der mal Doctor Who gedreht hat und so. Und ich glaube, das haben sie dort ich schätze ich jetzt einfach mal, ohne es jetzt zu wissen, vielleicht weiß es einer der geschätzten Hörer besser, wo das Studio steht, ja. Oder ob sie das abgebaut haben und dann durch die Gegend geschickt haben, kann auch sein.
Gut, also dann Daumen hoch definitiv für Criminal Deutschland beziehungsweise auch die Ableger. Schaut euch den Rest mal an, wenn euch dieses Genre interessiert. Mich hat es überzeugt. Ich bin sonst kein Freund und kein Fan von Tatort oder Polizeiruf 110. Insofern fand ich es wirklich sehr amüsant und also gerade psychologisch sehr interessant aufbereitet, auch mit der Auflösung, alles andere als langweilig am Ende. Und wenn die anderen...
Oh, ich hab's rausgefunden.
Ja, wo ist es denn?
Ja.
Madrid.
Berlin. Madrid.
Ja, Madrid.
Okay. Das ist quasi um die Ecke.
Cool.
Genau, und dann schaut es euch einfach mal an. Also das sind spannende kleine Fälle. Ist ja nicht viel. Erik hat es schon gesagt, im Prinzip ist es eine Staffel mit 12 Folgen nur in 4 unterschiedlichen Ländern gedreht. Macht den besonderen Reiz aus und die Kriminalfälle wandern oder ändern sich jedes Mal so anthologiemäßig mit jeweils einem kleinen Zeitstrang, der diese ganzen einzelnen, also die ganzen, diese drei Völkchen dann so ein bisschen zusammenhält immer. Interessant wäre es ja gewesen, wenn es dann noch was übergreifend, also länderübergreifend nochmal irgendwie ein Verbindungselement gibt, aber das wird dann zu aus. Gut, dann soll es das auch diesmal schon gewesen sein. Ich habe jetzt gar nichts weiter. Ich hätte noch eine Filmempfehlung, die ich letztens geguckt habe auf Netflix. Die kam jetzt vor kurzem erst raus. Von Stephen King, verfilmt In the Tall Grass. Cool gemacht. Ist ein Film, geht glaube ich knapp 2 Stunden oder nicht ganz 2 Stunden. Der ist echt gut. Für Erik wahrscheinlich nix, weil es vielleicht nicht horrormäßig genug ist. Der ist jetzt ein bisschen abgestumpft, was das Genre angeht.
Selbstverständlich.
Nee, aber ist ein cool gemacht irgendwie. Also hat mit Horror nicht so richtig viel zu tun. Ist ein bisschen was so am Rande. Einfach so die Psychologie mehr dahinter. Kann ich empfehlen. In the Tall Grass. Bei Netflix verfügbar. Gut, dann war's das. Und wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net